Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Sie hören Der Tag, heute zu Besuch bei uns im Studio. Die Journalistin Brigitte Fehrle. Guten Tag, grüße Sie. Frau Fehrle, einige unserer Themen gleich, damit Sie eingestimmt sind. Die USA und China. Schließt du mein Konsulat, schließ ich dein Konsulat. Heimflug mit Hindernissen, wie sollen wir mit Urlaubsrückkehrern umgehen? Und Erdogan und die Hagia Sophia. Heute erstes Freitagsgebet in der historischen Kirche und Moschee. Frau Fehrle, was ist für Sie das Thema des Tages?
Eindeutig die Hagia Sophia. Mich hat das so erschreckt und traurig gemacht, in Wahrheit, diese Entwicklung dort. Wir sprechen ja gleich noch drüber, aber vielleicht ein Satz nur vorweg. Ich glaube, dass damit ein ganz großer Schaden angerichtet wird im Sinne von einer Abkehr von Toleranz zwischen Ost und West.
Unser erstes Thema, die Hagia Sophia in Istanbul, die heute offiziell wieder zu einer Moschee wird. Im Beisein des türkischen Präsidenten Erdogan wollen rund 2000 Menschen dort das islamische Freitagsgebet vollziehen. Die Kritik daran reißt auch am ersten Tag nicht ab. Das sei ein symbolischer Akt, der an Dramatik kaum zu überbieten sei, sagte der frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, heute dem NDR. Die Entscheidung, das Gebäude in ein muslimisches Gotteshaus umzuwandeln, sei eine klare Absage an religiöse Toleranz. Wenn die Türkei eine Brücke zu Europa bewahren wolle, müsse sie sich als ein Land verstehen, das elementare Menschenrechte anerkenne und Religionsfreiheit sei dort inbegriffen. Auch bei der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen stößt das auf Kritik. Im Deutschlandfunk sagte sie heute Morgen:
Und alle Versuche, diesen Schritt Erdogans als, naja, so etwas wie Symbolpolitik, nur als symbolische Politik oder als ein Zeichen der Schwäche zu verharmlosen, gehen aus meiner Sicht fehl. Der Akt, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln, ist ein Akt der Aggression Erdogans. Es ist auch eine klare Kampfansage, zum einen an seine innenpolitischen Gegner und die Andersdenkenden in der Türkei, aber, und das ist das Wichtigste für uns als Bundesregierung und auch EU, eine regelrechte Kriegserklärung an die Nachbarstaaten der Türkei und alle Staaten, die historisch jemals Teil des Osmanischen Reiches gewesen sind.
Eine symbolische Kriegserklärung. Gehen Sie da mit, Frau Fehrle, in dieser Bewertung?
Also in der Wortwahl vielleicht nicht unbedingt, aber in der Sache, glaube ich, hat Frau Dadelen absolut recht. Ich finde auch, es ist nicht einfach, wenn man einfach nur sagen würde, gut, Erdogan ist innenpolitisch schwach und es geht ihm nicht so gut und die Umfragen sind vielleicht nicht günstig und so weiter und so weiter. Er hat wirtschaftliche Schwierigkeiten und deswegen muss er sowas machen. Dann nimmt man das nicht richtig in seiner Schwergewichtigkeit nicht richtig ernst. Ich glaube auch wirklich, es ist eine offensive Handlung. Also er will damit etwas zeigen. Er will damit absolute Stärke zeigen und zwar nicht nur innenpolitisch, sondern vor allen Dingen auch außenpolitisch. Und interessant ist ja, dass ihm genau dieses nicht wirklich gelingt. Also ich meine das Außenpolitische. Er hat sich damit so viele Feinde gemacht, nicht nur seine unmittelbaren Nachbarn. Auch Russland zum Beispiel ist ja in hohem Maße empört und bislang war Putin ja zumindest kein Feind Erdogans.
Jetzt sind wir an vielerlei Signale in diesem Kulturkampf, den Erdogan da auch im eigenen Land betreibt. Mhm. Sind wir ja schon gewöhnt. Ist das jetzt eine weitere Episode oder ist es noch von anderer Signifikanz?
Also da es so bedeutend ist von seiner Symbolkraft her, finde ich, ist es einfach eine Eskalationsstufe. Also wer jemals in der Hagia Sophia war und viele Menschen haben das ja getan, wenn sie Istanbul besucht haben, der hat doch dieses Gefühl bei sich, dass so ein Ort der Toleranz und der Verständigung und des Miteinanders von Religionen ist. Und es war doch eine kluge Entscheidung 1934, glaube ich, von Atatürk, dieses Gotteshaus, also diese Moschee, die es damals war, in ein Museum umzuwandeln. Also 1000 Jahre ist die Hagia Sophia eine Kirche gewesen, dann wurde sie Moschee und dann wurde sie Museum. Und besser kann man doch eigentlich nicht ausdrücken, dass man Religionen versöhnen möchte.
Es gibt auch andere Stimmen. Also der Schriftsteller Feridun Saymoğlu hält diese Aufgeregtheit, wie er sagt, für übertrieben. Viele säkular gestimmte Menschen, sagt er, entdeckten plötzlich ihr Herz für die Christenheit, die sich ganz sonst gar nicht für Glaubensangelegenheiten interessierten. Er sagt, gläubige Menschen können damit viel besser umgehen, wenn das wieder ein Gotteshaus ist.
Wenn es ein Gotteshaus ist, ich könnte mitgehen, wenn Erdogan gesagt hätte, okay, darin wird wieder gebetet und zwar Muslime und Christen und abwechselnd meinetwegen oder man macht ökumenische Gottesdienste. Also er sendet ein Signal der Versöhnung und der Zusammengehörigkeit, aber er hat ja genau das Gegenteil getan. Er hat dieses Haus wieder für die Muslime reserviert und das drückt natürlich, das ist ein Affront gegen andere Religionen. Und ich selber bin nicht wirklich religiös, also ich habe da jetzt gar keine Vorliebe für die eine oder die andere Religion, das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist die Frage, grenzt man damit aus oder ist es ein Schritt zur Versöhnung? Und ich halte es für einen Schritt der Ausgrenzung. Und wenn man mal übersetzt, Hagia Sophia heißt ja heilige Weisheit, so glaube ich, dieser Schritt ist ein Schritt in die unheiligen Unverstand.
Heute wird der Toten und Verletzten des Love Parade-Unglücks vor 10 Jahren in Duisburg gedacht. In einem Gedränge an einem Zugang zu dem Veranstaltungsgelände waren damals 21 junge Menschen gestorben, mehrere hundert wurden verletzt. Einige leiden noch heute unter den Folgen. Zahlreiche Angehörige und auch Verletzte werden an der Unglücksstelle erwartet, an der später eine Gedenkstätte errichtet wurde. Und jetzt ist der erste Jahrestag nach der endgültigen Einstellung des Strafprozesses Anfang Mai dieses Jahres. Eine juristische Klärung gibt es also nicht zu dem, was dort unter anderem falsch gelaufen ist, der Verwaltungsexperte Wolfgang Seibel.
Diese Situation, dass es Anreize gibt, insbesondere für Leitungspersonal in der öffentlichen Verwaltung, Fachfragen nicht nur nach sachlichen Gesichtspunkten zu beurteilen, sondern aus politischen Opportunitätsgründen sich auch über die Fachkompetenz der eigenen Mitarbeiter hinwegzusetzen. Das ist ja hier passiert, was übrigens auch in der breiteren Öffentlichkeit so nach meinem Eindruck gar nicht bekannt ist. Und das ist sozusagen der Baustoff, wenn Sie so wollen, aus dem dann fatale Verwaltungsentscheidungen entstehen können.
Der Duisburger Oberbürgermeister wollte unbedingt diese Love Parade in seiner Stadt haben. Und da haben offensichtlich seine Verwaltungsangestellten über viele Mängel hinweggesehen, Frau Ferle.
Also nicht alle offensichtlich. Also wenn ich das richtig verfolgt habe, dann gab es Warnungen aus der Verwaltung. Die sind aber von jeweils übergeordneten Stellen, also von Leitungspersonen, ignoriert worden. Und diese Leitungspersonen standen offensichtlich unter politischem Druck. Also das Ruhrgebiet wollte damals ja Kulturregion werden. Und da brauchte man dieses Event offensichtlich absolut dringend. Und dass da sowas Schlimmes und sowas Fatales daraus passiert, das offenbart natürlich, dass Verwaltungshandeln eben nicht Bürokratie ist, sondern dass das ganz, ganz konkrete Folgen haben kann und in diesem Fall tödliche Folgen für viele junge Menschen.
Viele fragen sich ja, warum es nicht möglich war, diese Sache juristisch zu klären. Das ist ja auch, es muss ja auch für die Hinterbliebenen einfach ganz furchtbar sein, dass es keinen klärenden Abschluss gibt sozusagen.
Naja, das ist eben nicht so einfach. Also eine strafrechtliche Verantwortung für den Tod eines Menschen, so eine juristische Aufarbeitung verlangt eben, dass es sozusagen einen konkreten Zusammenhang gibt zwischen dem Tod dieser Menschen und dem Verwaltungshandeln. Und das ist eben dann individuell nicht so ohne weiteres festzulegen. Man hat da viel zu viel erwartet von diesem strafrechtlichen Prozess. Und was eben nicht passiert ist, und das wäre das Wichtige gewesen, dass die Verwaltungen selber intern auch aufarbeiten und öffentlich darstellen, was bei ihnen falsch gelaufen ist. Und wenn man sich fragt, warum hat da niemand lauter gerufen, finde ich, ist das eine absolut berechtigte Frage. Und es muss eigentlich eine Situation herrschen in Verwaltungen, wo Bedenken von Mitarbeitern, egal auf welcher hierarchischen Ebene sie stehen, wirklich gehört werden und auch öffentlich werden und dass auf diese Mitarbeiter kein Druck ausgeübt werden und dass die davon keine Nachteile haben dürfen.
Das ist die Verwaltungsseite. Jetzt gibt es auch noch den Veranstalter oder die Veranstalter, Das waren ja mehrere. Hm. Sie haben die Love Parade auch lange als Journalistin in Berlin erlebt, als die Love Parade noch in Berlin im Tiergarten stattfand. Wie sind denn Ihnen die Veranstalter damals aufgefallen?
Naja, die Veranstalter sind natürlich ja aufgrund dieses hohen Besucherstroms, der immer zur Love Parade kommt, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein aufgetreten. Also es war eine mega Veranstaltung und die sind auch mit einem mega Selbstbewusstsein da immer der auch der Verwaltung gegenüber begegnet. Und die Sicherheitsfragen sind ja auch in der Zeit, als die Love Parade noch in Berlin war, immer relevant gewesen. Und auch da gab es immer Bedenken, ob so eine große Menge Menschen, die in einer so emotionalen Situationen dann auch zusammenkommen, ob das wirklich gut funktionieren kann. Also ich war damals eigentlich ganz froh, als die Love Parade nicht mehr in Berlin stattfinden sollte. Dass es natürlich dann so eine Entwicklung nimmt, das hat ja niemand gewusst und natürlich auch niemand gewollt.
Ich war damals auch Redakteur bei einem Berliner Fernsehregionalmagazin und ich habe noch in Erinnerung, dass man die Veranstalter damals erstmal zur Verantwortung ziehen musste und auf sie Druck ausüben musste, damit sie überhaupt sich an den Reinigungskosten nur beteiligen sollten und dass oft das Geld dann nicht geflossen ist.
Ja, weil sie immer behauptet haben, sie machen eine politische Veranstaltung. Also politische Veranstaltungen sind ja sozusagen durch den öffentlichen Haushalt gedeckt. Da muss man nicht als Veranstalter selber zum Beispiel Reinigungskosten und Kosten für die Sicherheit bezahlen. Wenn es aber eine kommerzielle und private Veranstaltung ist, dann wäre das erforderlich gewesen. Und dagegen haben sich die Veranstalter immer gewehrt. Wobei ich auch damals fand, nichts Politisches an der Love Parade, weil nur wenn man
Friede, Freude, Eierkuchen.
Und war das Motto. Ja, genau. Und urbanes Lebensgefühl, wenn man es mal ein bisschen übersetzt ausdrückt, verbreiten möchte, das hat mit Politik nichts zu tun.
Nochmal ganz kurz für Sie zusammengefasst, was kann man aus all dem für Lehren ziehen?
Mitarbeiter in den Verwaltungen müssen ertüchtigt werden und ermutigt werden, dass sie Bedenken und Probleme, die sie sehen, offen kommunizieren. Und es darf nicht sanktioniert werden von Vorgesetzten und die Politik muss sich da raushalten.
1,9 Milliarden Euro, 1.900 Millionen waren entweder nie vorhanden oder sind auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Das Drama um die Firma Wirecard nimmt kein Ende. Eines der Vorstandsmitglieder hat offenbar enge Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Nach Russland hat der Mann sich auch abgesetzt. Drei andere seiner Kollegen sind in Deutschland in U-Haft. Und über die Unternehmenskultur sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Anne Leidig.
In Vernehmungen wird von einem streng hierarchischen System geprägt von Chorgeist und Treue schwüren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden als Führungsperson berichtet. Möglicherweise erklärt das etwas. Wir wissen es noch nicht genau.
Ich begrüße jetzt in unserem Frankfurter Börsenstudio Brigitte Scholtes. Guten Tag, Frau Scholtes. Es gibt jetzt einen sogenannten Aktionsplan des Finanzministers Scholz. Wie schätzen Sie diesen Aktionsplan ein und woraus besteht er überhaupt?
Ja, also der Aktionsplan, vielleicht mal vorweg kann man sagen, es ist nötig, dass etwas getan wird, aber man hat schon das Gefühl, das könnte auch so ein bisschen ein Schnellschuss sein. Herr Scholz steht ja auch unter Druck, dass er nicht genügend oder nicht früh genug eingegriffen hat. Ja, der Aktionsplan, der soll präventiv und repressiv jetzt vorgehen gegen solche möglichen Bilanzbetrüger. Das heißt also, die Kontroll- und Aufsichtssysteme, die sollen gestärkt werden, die Täter früher verfolgt und bestraft und natürlich die Unternehmen. Das heißt also, die Eingriffsrechte der Finanzaufsicht sollen gestärkt werden. Vielleicht impliziert das auch, das ist mir noch nicht ganz klar, dass man auch Strafen verhängen kann, denn das wäre ja ganz wichtig. Die sollen also insgesamt Aufsicht und Bilanzprüfung schlagkräftiger gemacht werden. Das heißt, die Aufsicht, die soll direkt mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber den Kapitalmarktunternehmen auftreten. Sie hat ein Sonderprüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen, geht es nach diesem Plan. Da es soll wohl auch so sein, dass sie forensische Prüfungen einleiten kann, also die dann in Ermittlungsverfahren verwendet werden können. Die Aufsicht über die Abschlussprüfe, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die soll gestärkt werden, denn auch die Prüfer, denen kommt ja auch eine große Rolle zu. Denkt man an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die ja da zehn Jahre lang immer ein Testat erteilt hat und erst durch diese Sonderprüfung dann quasi der Bilanzskandal aufgeflogen ist. Also die Unabhängigkeit soll gestärkt, die Haftung erhöht werden. Also das ist so insgesamt kurz zusammengefasst dieser Plan.
Diesen ganzen Skandal haben ja schon aufgegriffen vor 2 Jahren 2 Journalisten aus Großbritannien. Warum hat man denen nie Glauben geschenkt?
Ja, das ist die große Frage, der sich, glaube ich, auch die BaFin stellen muss. Die ist ja stattdessen gegen die Journalisten der FT vorgegangen. Angeblich hätten die Marktmanipulation betrieben. Ich denke, die FT hat eigentlich da so quasi die Fackel für die Medien hochgehalten, denn in Deutschland, das muss man ja auch selbstkritisch eingestehen, sind die Medien auch von Wirecard geblendet worden. Das ist also ein gemeinschaftliches Versagen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Frau Fehrle, ist das einfach nur Schlamperei oder ist das ein strukturelles Kontrollversagen?
Also wenn ich mir jetzt anschaue und anhöre, welche Veränderungen der Finanzminister Scholz jetzt vorschlägt, muss man ja sagen, im Umkehrschluss, dann waren unsere Behörden bislang vollkommen zahnlos in diesem Bereich. Und wenn man die Macht des internationalen Finanzkapitals und der Finanzmärkte sich betrachtet, ist das natürlich wirklich erschreckend. Und die BaFin hatte offenbar überhaupt kein Interesse auch, diesen Konzern sich genauer anzuschauen. Und da muss man natürlich fragen, ist es da auch so gewesen, dass es von politischer Seite eben gewünscht war, Wirecard groß zu machen? Man weiß ja, dass die Kanzlerin sich in China auch dafür eingesetzt hat. Scholz hat offensichtlich auch Bedenken, die es gab über diese Bilanzunregelmäßigkeiten, nicht zum Anlass genommen, nachzufragen, sondern hat auch Wirecard weiter unterstützt. Und für mich zeigt das ein bisschen, dass eben Deutschland versucht, in der Welt mit modernen Technologien voranzukommen. Und da lässt man dann solche Bedenken auch hintanstehen. Also es ist unfassbar eigentlich.
Mich erinnert es ein bisschen aber auch an den VW-Diesel-Skandal, wo die deutsche Presse einfach nicht aufgewacht ist, sondern erst in Amerika der Weckruf erschallen musste. Hm.
Gut, also da müssen sich alle Redaktionen dann auch nochmal Gedanken drüber machen, warum sie die Recherchen der Kollegen aus Großbritannien nicht ernst genommen haben. Ich meine, die FTT ist eine absolut,
Financial Times, ja.
Die Financial Times ist eine absolut seriöse Zeitung, die deren Recherchen eigentlich immer tragen. Da haben Wirtschaftsjournalisten und Investigativjournalisten, glaube ich, noch was aufzuarbeiten.
Kurze Einschätzung noch zum Finanzminister Scholz. Wird ihm das auf die Füße fallen?
Also ich glaube nicht, dass er da so ohne weiteres jetzt rauskommt, weil also ich glaube, viele Menschen werden sich fragen, warum man jetzt Reformen in der Aufsicht der Finanzströme beschließen möchte und warum es die nicht schon vor Jahren gegeben hat. Also man weiß ja, wie skrupellos auch international gehandelt wird, gerade im Bereich des Finanzwesens. Und da glaube ich nicht, dass ihm das die Bevölkerung so ohne weiteres abnimmt, dass er jetzt der große Aufklärer ist.
Auf die Wirtschaftsprüfer jedenfalls von Ernst & Young kann man sich auf jeden Fall nicht verlassen.
Ja. Und sie haben viel Geld dafür bekommen.
Und die haben sehr viel Geld dafür bekommen, das ist in der Tat richtig. Testen oder nicht testen, das ist die Frage. Darüber beraten die Gesundheitsminister heute und sie wollen dann auch eine Empfehlung abgeben. Es geht um die Urlaubsrückkehrer. Soll man sie direkt am Flughafen testen und wer soll diese Tests bezahlen? Gerd Landsberg, Städte- und Gemeindebund.
Das Geld muss nicht von den Betroffenen bezahlt werden, dann werden sie es nicht tun. Sie wissen, so ein Test, je nachdem, wo sie es machen, liegt im Moment zwischen 70 und 90 Euro. Wenn sie 3 Kinder haben, kommen aus dem Urlaub zurück, ist das eine immense Summe. Also das muss kostenfrei sein. Bayern hat das schon geboten. Da müssen wir sehen, was übernehmen die Krankenkassen, was übernehmen die Länder. Aber dieses Geld ist gut angelegt.
Frau Fehrle, man fragt sich ja zunächst, warum muss da überhaupt darüber diskutiert werden? Mit diesen Tests richtet man ja kein Unheil an. Also ja, bitte testen am Flughafen, alle.
Naja, es ist natürlich ein Riesenaufwand, das ist vollkommen klar. Und es ist auch sehr, sehr teuer. Herr Landsberg hat gesagt, das darf nichts kosten. Ich bin da nicht ganz seiner Meinung. Ich finde, wenn Menschen in Risikogebiete reisen, also Risikogebiete, die von der Bundesregierung als solche definiert sind, anders kann man das ja nicht regeln, und also dorthin reisen, ohne dass es notwendig ist, also dort Urlaub machen, dann sollten sie diese Tests auch selber bezahlen. Wenn man natürlich in ein Land reist, wo Deutschland keine Reisewarnung ausgegeben hat, dann kann man das nicht von den Menschen verlangen. Das käme ja quasi einem Urlaubsverbot gleich, wenn auch Menschen, die eben wenig Geld haben, dann ständig oder jedes Mal, wenn sie zurückkommen, getestet werden müssten.
Die Deutschen reisen im Moment ziemlich viel im eigenen Land. Hm. Ist das ein neuer Trend? Wird das so bleiben?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube sowieso, dass von diesem Corona-Jahr ab dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff da ist und die Menschen sich wieder sicher fühlen, nicht so viel übrig bleibt, wie im Moment häufig diskutiert wird. Man kommt dann doch durch so eine Krise allein, wenn man gut durchkommt und wie gesagt der Impfstoff gefunden ist und man sich wieder sicher fühlt, glaube ich, dass die Menschen wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren. Und Reisen ist ja schön. Also das dient der Verständigung, dass andere Länder kennenzulernen. Und
es bildet angeblich.
Es bildet auch, je nachdem, wo man hinfährt, was man da macht.
Am Ballermann nicht so.
Aber gut, in Deutschland zu verreisen ist natürlich auch nicht verkehrt. Und es kann schon sein, dass jetzt dieses Jahr viele deutsche Regionen kennenlernen, die sie vorher noch gar nicht gekannt haben und gemerkt haben, wie schön es im Altmühltal ist zum Beispiel.
Wo fahren Sie denn dieses Jahr im Urlaub hin?
Vielleicht noch eine Woche nach Amrum, aber ich weiß es noch nicht.
Unser letztes Thema hier in unserer Sendung: Krach gibt es erneut zwischen den USA und China, nachdem unter Hinweis auf Spionagetätigkeit das chinesische Konsulat in Houston, Texas, geschlossen wurde. Schlägt die chinesische Regierung zurück und schließt das amerikanische Konsulat in Chengdu in der Provinz Sichuan. Ist das jetzt nur Wahlkampf, Frau Fehrle, des amerikanischen Präsidenten, der ja immer sehr auf dem Thema China rumgeritten hat, ohne eigentlich richtig was zu unternehmen?
Man weiß ja bei Trump überhaupt nicht, was ist. Also wenn er strategisch agieren würde, wenn man jetzt wüsste, okay, er macht das, weil er im Moment punkten möchte bei seinen Wählern und er ist dann auch wieder in der Lage, das einzufangen, so wie man das üblicherweise so im politischen Raum interpretiert, dann wäre das Ganze ja noch irgendwie zu verstehen. Aber bei Trump ist es ja wirklich so, dass es absolut irrational ist. Also er hat wochenlang oder monatelang die Pandemie runtergeredet, er redet sie jetzt, er akzeptiert sie jetzt und sagt, man soll doch Masken tragen. Also und er hat in der Außenpolitik, gerade im Verhältnis zu China, im Grunde immer wieder Rückzieher gemacht in den letzten Jahren. Also der Handelsstreit ist zwar immer noch virulent, aber er hat Eskalationen dann auch immer wieder zurückgenommen. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich eine neue Eskalationsstufe ist, die nicht mehr zurückholbar ist, oder ob er möglicherweise gut beraten durch vernünftige Diplomaten in seinem Umfeld, dann das doch wieder zurücknimmt. Weil jetzt erstmal vom Augenschein her ist es natürlich ganz eine grauenvolle Situation, dass die beiden Supermächte Amerika und China in dieser Art und Weise miteinander umgehen und in einen sozusagen Eskalationswettlauf treten.
Jetzt gibt es ja gute Gründe, dass man sich mit China auseinandersetzt und auch mit einem sehr selbstbewusst auftretenden China und teilweise auch einem China, das Mobbing in seiner unmittelbaren Umgebung betreibt. Das mal hinten angestellt. Interessant ist ja, dass diese Strategie des Präsidenten, diese große Globalstrategie America First, dass die genau dazu geführt hat, durch die Kündigung des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens, also eines großen Handelsabkommens, dass die USA keinen Hebel mehr haben gegen China. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja, also das ist das Ergebnis genau Trumpscher Politik, dass er im Grunde alleine dasteht und die ganzen Möglichkeiten, die die internationale Diplomatie normalerweise hat, die eben natürlich nicht auf Krawall setzt, sondern eben auf die stille Auseinandersetzung im Hintergrund, die hat er sich damit im Grunde genommen auch verbaut. Aber das ist ja genau das, was er will. Er sagt, ich brauche die anderen nicht, ich brauche weder Europa, ich brauche China sowieso natürlich nicht, ich muss auch mit Russland mich nicht ins Benehmen setzen, sondern Amerika ist alleine stark und dieser Unilateralismus führt eben wirklich dazu, dass es kaum internationale Instrumente gibt, mit denen man Konflikte lösen kann.
Und auch keine konzertierte Aktion sozusagen, die mehr Gewicht da reinlegen könnte.
Genau, er hat ja keine Freunde mehr.
Das haben wir ja genau gesehen, auch das Beispiel Iran zeigte das ja auch. Ja. Auf einmal standen die USA ziemlich alleine da. Ich will aber jetzt mal von den USA und dieser Trumpschen, nun in Anführungsstrichen, Strategie weg. Es wirkt ja ein bisschen unglaubwürdig, wenn das chinesische Außenministerium die Verletzung von Völkerrecht beklagt. China hält sich ja immer weniger an internationale Normen, also den Umgang mit den Uiguren, das Verhalten im südchinesischen Meer, Urheberrechtsverletzungen, wo nichts wirklich passiert. Ist es nicht an der Zeit, auch gegenüber China ein wenig resoluter aufzutreten? Oder sagen wir einfach nur selbstbewusster für die Europäer?
Ja, gerne auch resoluter. Da bin ich absolut ihrer Meinung. Die Frage ist ja nur, ob diese Handlung dazu führt. Also so ein alleiniger Schritt, der zwar eine große Wortexplosion nach sich zieht, aber im Grunde faktisch gar nichts verändert und man damit weist man ja nicht China in die Schranken, sondern damit provoziert man ja lediglich. Und es ist eben genau, was ich schon versucht habe auszudrücken, dieses Fehlen von internationaler Diplomatie oder das immer weniger Stattfinden von internationaler Diplomatie, zu dieser Situation hat eben Trump wesentlich beigetragen. Das ist das Gefährliche, was im Moment in der Welt ist. Und jetzt nicht nur im Verhältnis zu China, auch im Verhältnis zu anderen Konflikten, die wir haben.
Man muss sich aber schon fragen, sind die Deutschen da nicht ein bisschen zu sehr auf Samtpfoten unterwegs? Also wir sehen zum Beispiel im 5G-Ausbau, dass sowohl England als auch Frankreich mehr oder weniger entschieden haben, nein, Huawei lassen wir nicht da rein, das ist uns zu gefährlich. Und Deutschland hat sich immer noch nicht positioniert. Mhm. Warum nicht?
Tja, gute Frage. Das kann ich Ihnen in Wahrheit nicht wirklich beantworten. Ich halte es auch für falsch. Also ich glaube, dass wir da in Europa eine einheitliche Position brauchen. Und offensichtlich, also um mal jetzt zu spekulieren, hat die Kanzlerin zusammen mit dem Außenminister im Moment die Auffassung, dass man mit China nicht auf Konfrontationskurs gehen möchte. Jedenfalls nicht an diesem Punkt.
Vielen Dank. Aber für diese Einschätzung erstmal. Aber kann man das so weiter anstellen in Europa, dass man, ich sag mal, sich in wichtigen Fragen nicht außenpolitisch koordiniert? Ich meine, es wird nicht einfacher, das sehen wir alle mit Brexit und so weiter. Aber muss das nicht in Zukunft auch sein, damit wir tatsächlich auch ernst genommen werden?
Ja, absolut, natürlich. Aber wie schwierig die innereuropäischen Einigungen sind, hat man ja in den letzten Tagen anlässlich des Gipfels über die Corona-Hilfen gesehen. Also Europa ist im Moment leider in einer nicht sehr guten Verfassung und es gibt zu viel Fliehkräfte, die eben nicht auf Einigung setzen, sondern nur auf Egoismus.